Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
Die kommende Stunde gehört nun jenen Herrschaften, die den großen Wirtschaftstalk bestreiten 2021 bei den Medientagen. Diese Diskussion für Sie führen wird Eva Weißenberger, die Leiterin des Data und Media Center der Wirtschaftskammer. Mit ihr sprechen auf der Bühne werden Lisa Marie Fassel, Co-Gründerin und CEO von Female Founders, Marianne Hai, CEO BBDO Group Germany, Walter Ruck, der Präsident der Wirtschaftskammer, René Tritscher, Managing Director der Austrian Business Agency, Christian Helmenstein, der Chefökonom der Industriellen Vereinigung, und Peter Hanke wird dazu stoßen. Der sitzt noch im Gemeinderat fest. Bitte schön.
Ja, sehr gut. Ja, einen schönen Vormittag. Das war jetzt eine sehr harte Keynote natürlich. Andererseits können wir nicht behaupten, dass wir das nicht wussten. Es war vielleicht etwas zugespitzt formuliert und sozusagen die Erkenntnis, dass wir unsere Zukunft eigentlich schon 2010 verspielt hatten, ist natürlich eine sehr harte. Ich habe deswegen, weil ich das schon geahnt habe, ein paar positive Zahlen mitgebracht, um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben, damit wir hier nicht in Depression versinken, denn Verzweiflung ist ja auch kein guter Berater und hilft uns in der Krise dann auch nicht wirklich weiter. Gestern gab es frische Zahlen von der OECD, dass das Wachstum in der Eurozone für heuer auf 3,5% geschätzt wird. Also da wurden die Zahlen hinaufrevidiert und auch fürs nächste Jahr rechnet man mit einem BIP-Plus von immerhin noch 4,6%. Und der WIFO Werbeklima-Index vom August steht bei 25 Pluspunkten, also das sind die Branchen, die uns hier alle interessieren, und das ist, wie Sie, brauche ich Ihnen nicht erklären, ein sehr, sehr guter Wert. Trotzdem, also quasi mit dieser einerseits guten Zahlen, andererseits dieser vernichtenden Feststellung von zuvor, wollen wir es trotzdem versuchen, ein bisschen Optimismus aufbringen zu lassen. Das kommt darauf an, es gibt ein Problem bei der Kamera, aber wir versuchen einfach trotzdem weiterzureden, einmal für hier im Saal. Ich hoffe, man sieht uns auch im Livestream. Wenn nicht, vielleicht hört man uns zumindest. Wir wollen hier ein bisschen ergründen, was meine hochkarätigen Gäste an Vorschlägen haben zum Thema, welche Ideen sie haben, welche konkreten Pläne sie haben und wie sie eben diese Krise als Chance nutzen wollen, wie wir diese positiven Wirtschaftskonjunkturdaten vielleicht als Rampe nutzen können, damit wir dann doch positiv aus der Krise hinaus starten. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Präsident Ruck, und erlauben Sie mir zuerst eine aktuelle Frage, weil auch das, glaube ich, interessiert unser Publikum. Wien wird ab Oktober wieder die Corona-Regeln verschärfen, anders als andere Bundesländer, also zum Beispiel vor allem für Nicht-Geimpfte, zum Beispiel der Eintritt in der Gastronomie, speziell der Nachtgastronomie, und auch bei Veranstaltungen, auch wieder Themen, die für die Medien- und Kommunikationsbranche sehr wichtig sind. Dort werden die Eintrittsregeln verschärft. Sind Sie eigentlich damit einverstanden, weil man das halt machen muss, um einen Lockdown zu verhindern, oder ist Ihnen da die Stadt Wien ein bisschen zu streng?
Zunächst einmal schönen guten Vormittag und danke für die Einladung und danke auch zu dem Thema Stellung nehmen zu dürfen, weil das ist ja, glaube ich, nicht nur für Wien selbst, sondern auch für den Wirtschaftsstandort etwas ganz was Wichtiges. Ich weiß, Sie haben am Anfang um ganz kurze Antworten gebeten, erlauben Sie mir trotzdem hier 2-3 Minuten zu erläutern, wie kommt es zu diesen Dingen und was ist eigentlich der grundlegende Ansatz, den man hier in Wien im Wirtschaft, also auf diesem Standort zu diesem Thema hat. Nun, Wien ist ein besonderer Wirtschaftsstandort in mehrerlei Hinsicht. Also wir haben einige Nachteile durch den Standort. Das ist klarerweise bei uns, nehmen die Menschen auf engerem Raum, wie beispielsweise im Waldviertel. Und das fördert natürlich das Infektionsgeschehen, weil die Wahrscheinlichkeit, sich hier zu begegnen, ganz einfach eine höhere ist, als sie es woanders in Österreich haben. Auf der anderen Seite ist Infrastruktur und Logistik, also in dem Fall Testlogistik, auf das will ich raus, begünstigt durch diese Enge. Und da ist es uns in Wien gemeinsam mit der Stadt gelungen, eine sehr gute Testinfrastruktur aufzustellen. Das ist alles gurgelt. Wir haben das von Anfang des Jahres relativ niedrigschwellig aufgesetzt, so dass im Grunde genommen jede Frau und jeder Mann ohne Probleme einen PCR-Test machen kann und das auch mehrmals wöchentlich, haben die Lieferlogistik aufgestellt und letztendlich auch die Ergebnispräsentation. Der wesentliche Punkt daher ist für mich nicht, unter welcher Konstellation darf ich jetzt als Gast, ne, es gibt ja einen Unterschied, ob ich als Gast oder als Mitarbeiter in die Nachtgastronomie oder zu einem Großevent ist gleich größer gleich 500 Personen zutreten darf, sondern letztendlich der, dass sich Wien entschlossen hat, auf PCR-Tests zu setzen und Antigen-Tests nicht mehr als Testvarianten zuzulassen. Und das ist etwas, was ich Ihnen sage, was ich als Präsident der Wirtschaftskammer unterstütze und in meinem Gespräch mit dem Herrn Bürgermeister eigentlich schon lange besprochen hat. Warum? Weil letztendlich die Sicherheit, die wir bekommen durch PCR-Tests, auch durch mögliche Sequenzierungen und uns die Rückantwort gibt, welche Varianten sind im Umlauf, wo entstehen einzelne Cluster, wir das ganz einfach viel, viel besser nachverfolgen können. Warum, werden Sie mir fragen, spricht sich die Wirtschaftskammer jetzt für eine vermeintliche Verschärfung aus? Das ist relativ einfach. Wien ist ein sehr heterogener Wirtschaftsstandort. Da haben wir wieder den Vorteil im Vergleich zum restlichen Österreich, dass wir dadurch ein bisschen besser durch die Krise gekommen sind. Also wir haben in etwa um 2 Punkte weniger am Bruttoregionalprodukt verloren als der Rest von Österreich. Das ist der Heterogenität geschuldet. Aber letztendlich da natürlich auch das Bedürfnis, jene Bereiche der Wirtschaft, und ich rede jetzt von Produktion und so weiter, zu schützen und nicht in weitere Restriktionen zu bringen. Das war der Grund, warum man gesagt hat, PCR-Tests. Die Frage der 2G-Regelung, das heißt jetzt für Gäste, Zutritt zur Nachtgastronomie, um das geht's, Nachtgastronomie oder Veranstaltungen größer gleich 500 Leute, ist ganz einfach auch das höchste Maß an Sicherheit in einer sehr engen Situation. Ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, dass Nachtgastronomie mit Abstand halten nicht so einfach ist, und genauso ist es bei großen Veranstaltungen. Das höchste Mal, ich weiß schon, was vorhin.
Ja, genau, ja. Also, wir müssen dann schon wieder zum richtigen Thema zu kommen. Aber, also,
es reicht Ihnen
als Antwort. Ja, es reicht mir als Antwort. Gut. Dankeschön, ich hoffe, dem Publikum auch. Also, es muss halt sein. Deswegen kommen wir jetzt bitte zu dem, wenn die Pandemie dann mit all diesen Maßnahmen hoffentlich, dann eines Tages wieder vorbei ist. In 3 Wochen hält der Finanzminister seine Budgetrede. Was erwarten Sie sich denn von der ökosozialen Steuerreform? Auch im Hinblick auf Digitalisierung, was wir jetzt vorher gehört haben. Was ist jetzt zu tun?
Also, Die Frage ist zunächst einmal, sind wir mit der Situation, so wie sie sich jetzt darstellt, an sich als Wirtschaftsraum gut umgegangen? Sie haben positive Zahlen präsentiert. Ich neige auch eher dazu, das Glas eher halb voll als halb leer zu sehen. So gesehen sage ich, wir sind im Grunde genommen auf einem guten Weg. Sie haben für die hier versammelten Branchen gesprochen, vom Werbeklimaindex, der an sich ganz gut ist. Also sagen wir so, die Basis an sich passt, und ich habe großes Vertrauen in die Stärke dieses Wirtschaftsrahmens und den Unternehmen. Was die ökosoziale Steuerreform betrifft, bin ich noch am Nachdenken, ob ich sie als Steuerreform oder Tarifreform bezeichnen sollte. Wird vielleicht dann der Herr Dr. Helmerstein das eine oder andere Wort dazu verlieren können. Ist der Lenkungseffekt, den man damit entwickeln möchte, kann der Platz greifen? Wird er dazu führen, ja oder nein? Da fehlen mir offen gestanden derzeit noch ein wenig die Zahlen, Daten und Fakten, um das wirklich letztendlich beurteilen zu können. Zur Frage, was können wir tun oder wie können wir den Wirtschaftsraum unterstützen? Ich glaube, ich denke, man darf sich das nicht so vorstellen, wie das Wirtschaftspolitik irgendwie in einem Cockpit stattfindet, wo man jetzt 3 Knöpfe drückt und so, und das Maßnahme 1, Maßnahme 2 und Maßnahme 3. Und wenn man die umsetzt, dann wird die Konjunktur anspringen oder wird die Konjunktur verstärkt werden, sondern es geht vielmehr um Lenkungseffekte und um Rahmenbedingungen. Und da geht es mir jetzt wieder runtergebrochen auf den Wirtschaftsstandort Wien darum, dass wir unsere Stärken, die uns auch ein bisschen besser durch die Krise gebracht haben, also Diversifizierung des Wirtschaftsstandortes, dass wir die weiterführen, dass wir unsere Stärkefelder, ich sag Life Science, Biotech, Gurli Test ist immerhin auch in Wien entwickelt worden, dass wir das stärker ausbauen und dass wir dort, wo wir Schwächen haben, also ich höre derzeit relativ über 5G oder schon die längste Zeit viel über 5G, sehe aber noch einige weiße Flecken in der Breitband, in der Breitbandabdeckung Wiens und letztendlich, ich höre sehr viel über Digitalisierung und Contact Tracing wird noch immer mit dem Vierteltelefon mit der Karteikarte gemacht.
Na gut, Vierteltelefone gibt's nicht mehr, aber Sie haben schon recht. Es geht in diese Richtung. Herr Dr. Hellmann, Sie sind angesprochen worden als Wirtschaftsforscher. Was sagen denn Sie, was braucht der Standort jetzt genau?
Ja, also wir haben es ja eigentlich mit einer fantastischen Situation zu tun, nicht? Das ist der stärkste Aufschwung global betrachtet seit 50 Jahren. Zuletzt sind wir 1973 mit mehr als 6% global gewachsen. Der Wermutstropfen ist, dass wir in Europa nur marginal partizipieren an diesem globalen Wachstum. Nämlich die Hälfte des globalen Wachstums entfällt auf nur zwei Länder. Das sind die USA und China. Und die andere Hälfte des Wachstums entfällt auf alle anderen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Das heißt, wir erleben, was auch Herr Middelhoff ja vorher schon angezogen hatte, dass wir eine Marginalisierung Europas feststellen müssen, die darin besteht, dass wir in diesem Jahr nur 14% zum globalen Wachstum beitragen. Also nur jeder siebte Wachstumsdollar weltweit kommt irgendwie aus Europa. Die Hälfte aller Wachstumsdollars hat China und USA Bezug. Aber ich möchte ganz bewusst einen Kontrapunkt positiver Art setzen. Wir beklagen so häufig, dass die technologische Geschwindigkeit, das technologische Reformtempo sich immer weiter steigere und wir eigentlich kaum mitkommen würden. Da muss man aufpassen, dass man nicht Opfer eines sich selbst zerstörenden Argumentes wird. Denn es kann nicht sein, dass wir es mit so extremen Halbwertszeiten in der Technologie zu tun haben, aber angeblich schon 2010 alles verloren hätten. Nur eins von beidem ist ja möglich, evidenterweise, nicht? Also wenn die Welt jeden Tag neu erfunden wird, dann lassen Sie uns gemeinsam beschließen, Österreich und Europa und die Welt heute von hier aus neu zu erfinden. Und das ist möglich in einem Bereich, wo wir es mit extrem kurzen technologischen Halbwertszeiten zu tun haben. Das bedeutet also, wir müssen ganz konsequent auf Technologie, auf Innovation, auf die richtigen Bildungs- und Ausbildungswege setzen. Dann kommt eine Deregulierungsoffensive zum Tragen und Präsident Ruck hat das angesprochen. Wir müssen natürlich auch über unsere Steuerstruktur sprechen, nicht nur über Steuertarife, sondern wir brauchen eine anreizkompatible Steuerstruktur, dass diejenigen, die bereit sind, Risiken einzugehen, das ist eine Tugend, eine unternehmerische Tugend, dass die auch entsprechend belohnt werden.
Frau Heiß, Sie sind nicht nur Geschäftsführerin einer Gruppe mit 5000 Mitarbeitern in Deutschland. Sie haben als Aufsichtsrätin von VW auch Einblick in die VW-Gruppe und zusätzlich als Agenturchefin eben Einblick in sehr viele Branchen und sehr viele Unternehmen, die Sie eben beraten. Wenn Sie da hören, wir beschließen jetzt hier und heute zumindest die österreichische Wirtschaft neu zu erfinden und die Digitalisierung jetzt zu starten, weil man das ja trotzdem noch machen kann, wie wir gerade gelernt haben. Wie sollten wir denn das tun? Oder sind Sie da eher der Meinung vom Herrn Middelhoff, dass wir es schon verspielt haben?
Also ich sehe eher auch die Chancen, die in der Zukunft liegen. Und ein guter Manager sieht in einer Krise auch immer viele Chancen und so sehe es auch ich. In der Tat haben wir in Deutschland gerade die Konjunkturprognose für 2021 reduzieren müssen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat es von 3,2 auf 2,1% reduziert. Das liegt daran, dass wir Lieferengpässe haben, was vor allen Dingen auch im Halbleiterbereich die Automobilindustrie betrifft. Und dennoch ist für nächstes Jahr ein Ausblick von 5% Wachstum durchaus gegeben. Wir als BBDO-Gruppe sind dankbar, dass wir gut durch die Krise gekommen sind. Als ich 2019 als CEO übernommen habe, haben wir 30 Neukunden gewonnen. Das hat uns gut durch das letzte Jahr getragen. Und auch 2021 sind wir wieder auf Wachstumskurs unterwegs. Also das sind sehr gute Anzeichen. Dennoch hat uns die Krise auch gezeigt, wo wir stehen als Unternehmen. jeder persönlich, natürlich im Umfeld, aber vor allen Dingen den Unternehmen gezeigt, wie zukunfts- und wettbewerbsfähig sind sie. Und uns den Spiegel vorgehalten, in welchen Bereichen müssen wir investieren. Und da sind natürlich die Themen wie Technologie und Innovation ganz vorne zu stellen, aber auch neue Arbeitswelten und neue Arbeitsweisen. Was wir erlebt haben, ich bin jetzt seit 30 Jahren beruflich tätig, das war nicht meine erste Krise. Als wir 2008 die Finanz- und Wirtschaftskrise hatten, war ich für 18 europäische Länder verantwortlich, unter anderem damals Griechenland, Spanien, Italien. Also auch die Länder, die sehr, sehr stark betroffen waren von der Euro- und der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und auch damals hat man gesagt, der Euro wird nicht überleben, Griechenland muss raus aus dem Euro. Also ich erinnere mich auch an diese sehr schwarzmalerischen Diskussionen, bringen uns nur nicht weiter, weil das ist ja keine Option. Also ich denke, dass wir Kulturen schaffen müssen, um die Technologie und Innovation zu den Ländern auch aufholen können. Aber ich glaube, dass unsere Volkswirtschaft gezeigt hat, dass die Ressourcen da sind. Sonst wären wir auch nicht so gut durch die Krise gekommen. Und daran glaube ich ganz fest.
Sie sind ja auch eine Expertin und sprechen und schreiben auch über diese Schlagworte sozusagen, New Work, Kulturwandel, New Leadership. Was haben Sie denn persönlich gelernt in dieser Krise und was würden Sie gerne weitergeben, auch als Tipp von einer Managerin an andere Kommunikations- und Medienmanager? Was war das Wichtigste, was Sie gelernt haben in diesen 1,5 Jahren?
Also schon vor der Pandemie habe ich das Gefühl gehabt, obwohl ich mich selbst zu einer anderen Generation zähle, habe ich aber das Gefühl gehabt, wir müssen unsere Arbeitsweisen verändern, wir müssen agiler werden, wir müssen Hierarchien abbauen. Ich erinnere mich, dass Praktikanten zu mir ins Büro kommen und mich geduzt haben. Das gab's, als ich ins Berufsleben einstieg, bei mir nicht und habe mir gedacht, die Hierarchien sind eher fördern nicht die Innovation und die Kreativität, die wir brauchen, sondern verhindern sie eher. Und deswegen haben wir in der Gruppe sehr schnell unsere Hierarchien, soweit es möglich war, abgebaut, um schnell agil agieren zu können. Das ist das eine. Und als wir in die zweite Welle Anfang des Jahres gestartet sind, haben wir festgestellt, wir müssen gesund mit unseren 5000 Mitarbeitern durch die Krise kommen. Und damit meinte ich nicht nur alle Vorkehrungen treffen, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen nicht infizieren, sondern mental gesund und stark. Denn nur so können wir auch die Wettbewerbsfähigkeit ausbauen. Wir haben dann sehr schnell Mental Health Coaching auf anonymer Basis angeboten mit Psychologen. Jeder Mitarbeiter konnte anrufen und sich Unterstützung mit der Doppelbelastung, Homeschooling, Familie, Beruf holen. Und wir sind als Management Board und als Gruppe viel mehr zusammen gewachsen. Das heißt, wir haben das Thema Collaboration noch weiter ausgebaut, um einfach auch strategisch gestärkt in die Zukunft zu gehen. Das sind eigentlich so die Kernmomente. Wir werden sicher hybride Arbeitsmodelle anbieten in der Zukunft, aber nicht ausschließlich. Ich glaube ganz stark an die Kraft auch des persönlichen Austauschs und war auch sehr schnell wieder in den Büros zurück, als der Wiener Flughafen noch komplett geschlossen war. Ich lebe ja in Wien, apropos, das kann ich auch noch hier einbringen. Ich habe viele internationale Städte jetzt auch wieder besucht nach der Pandemie. Also so gut wie die Stadt Wien habe ich kaum eine Stadt erlebt, die so gut durch die Pandemie gekommen ist. Das muss ich wirklich hier anerkennend sagen. Da hat sich schon das Stadtbild in vielen Städten deutlich verändert. Geschäfte, Restaurants, die nie wieder aufschließen werden. Also das ein herausragendes Kompliment an die Stadt Wien und alle Wirtschaftsschaffenden hier. Das ist eine fantastische Leistung. Also ich glaube daran, dass wir den Austausch im Büro brauchen und gleichzeitig die Flexibilität, um Innovation und Kreativität auch weiterhin zu fördern.
Dankeschön, Herr Stadtrat Hanke. Danke, dass Sie jetzt zu uns gestoßen sind. Jetzt haben Sie da ein wunderbares Lob für die Stadt gehört. Aber was Sie vorher versäumt haben, war eine sehr harte Keynote, in der gesagt wurde, Deutschland hat eigentlich schon vor 10 Jahren den Anschluss an die Digitalisierung verspielt und verschlafen. Und es wird sehr schwer, dass wir da überhaupt noch aufholen können. Und sinngemäß gilt das eigentlich auch für Österreich. Jetzt frage ich Sie, hat Wien auch die Digitalisierung verschlafen?
Also vor allem jetzt einmal entschuldige für diese Verspätung. Der Wiener Parlamentarismus hat dazu geführt, dass wichtige Fragen zu diskutieren waren zum Thema Stadtstraße. Und da möchte ich vielleicht später noch einmal die Chance haben, dazu auch etwas zu sagen, weil das so wichtige Dinge sind, die eigentlich in der Form gar nicht diskutiert werden sollten, weil sie unumdingbar sind. Haben wir es verschlafen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass es einen großen Unterschied gibt im Bereich der Digitalisierung zwischen Deutschland und Österreich im Sinne einer besseren Bewältigung bis dato in Österreich. Ich glaube, dass ganz speziell in Wien wir natürlich im Ballungsraum auch die Chancen genützt haben und gesucht haben, zuletzt mit 5G hier beschleunigend zu wirken. Ich selbst habe initiiert eine Investitionsunterstützung für die großen Unternehmen, um hier schneller ans Ziel zu kommen, um die ersten 700 Masten, die aufgestellt wurden, hier wirklich zu ermöglichen. Das war nicht selbstverständlich. Da haben wir auch viele Diskussionen führen müssen. Wir kennen ja die Situation auch in der Schweiz und die Frage der Verträglichkeit und wie das angenommen wird. Ich denke, im Digitalisierungsbereich, was auch die Kommune betrifft, was die kurzen Wege betrifft, was One-Stop-Shop betrifft, was Digitalisierungsthemen, haben wir viel getan. Ich darf auch eins hinweisen, dass wir gerade jetzt in der Corona-Krise über die Wirtschaftsagentur Wien, gemeinsam auch mit der Wirtschaftskammer eine sehr, sehr gute Aktion gestartet haben mit 2 Millionen begonnen, wo wir als Homeoffice-Unterstützung an den Start gegangen sind für Hardware-Einkauf in kürzester Zeit mit einer ganz hohen Förderquote von über 80%, ja, und haben da eine sensationelle Nachfrage natürlich in diesen ersten Wochen des ersten Lockdowns gehabt und haben dann aufgestockt auf über 12 Millionen und haben dann gleich weitergemacht. 3 Monate später mit Webshops, die wir unterstützt haben für KMUs. Und das war einfach so ein wirklicher Run. Und ich glaube, auf dem Thema muss man draufbleiben. Also ich glaube nicht, dass wir es hier in Wien verschlafen. Ich glaube auch, dass wir in Österreich in Summe vieles richtig gemacht haben. Sieht man ja auch, wenn man jetzt die Zahlen der letzten Tage sieht, wo wir durchaus erfreulich im europäischen Schnitt auch nach der Krise abschneiden. Also ich glaube, das gelingt uns schon.
Helmut Schmidt wird das Zitat zugeschrieben, es ist nicht die Aufgabe der Politik, das Populäre zu tun, sondern das Richtige zu tun und das dann populär zu machen. Jetzt sind Sie der einzige sozusagen Politiker hier am Pendel. Was wäre denn Ihrer Meinung nach das Richtige, das es jetzt zu tun gibt, um die Chancen nach der Krise oder in den Ausläufen der Krise richtig zu nutzen? Nicht nur auf ihn bezogen, sondern insgesamt auf den Wirtschaftsstandort Österreich.
Zu investieren und das in einer neuen Dimension. Ich glaube, es ist auf Bundesebene notwendig und es ist auf Landesebene notwendig. Wir müssen jetzt klar machen, dass das Technologiefenster, und ich habe so ein bisschen da jetzt zuhören dürfen, auch die Frage des neuen Arbeitens, der gemeinsamen Linie zwischen Wissenschaft, zwischen Unternehmen, zwischen der Kommune, die Möglichkeit, Plattformökonomie wirklich ernst zu nehmen. Wir haben jetzt eine historische Chance aufgrund des Technologiefensters, des Klimawandels und der Möglichkeit, Klimaneutralität wirklich zu befeiern. Und da geht es nicht nur darum, dass wir eins zu eins das weitermachen, was wir uns jetzt einmal vorgenommen haben. Wir müssen es, glaube ich, vervielfachen, unsere Anstrengungen. Wir werden sonst 2040 dort nicht ankommen in der Klimaneutralität. Und das bedeutet auch für eine Stadt wie Wien, dass wir eine historische Chance derzeit sehen, hier wirklich mit viel Investition, viele neue Geschäftsbereiche wirklich anzustoßen und die Möglichkeit auch zum Thema Arbeit natürlich einzuantworten. Und wenn wir nur im Bereich der Photovoltaik denken, gibt es unendlichen Bedarf. Wir müssen derzeit in der Stadt rund 100 Fußballfelder jährlich ausstatten mit Photovoltaik, um 2040 klimaneutral zu sein. Und viele Optionen haben wir nicht. Windkraft, Wasserkraft, da ist vieles ausgereizt oder manches nicht möglich. möglich. In der Urbanität gibt es nur die Möglichkeit der Photovoltaik hier sehr stark zu investieren. Und da denke ich, haben wir als Stadt auch die Möglichkeit, mit unseren Unternehmungen von der Wien Energie über die Wiener Netze klarzumachen, dass wir vieles initiieren können. Wir können es natürlich nicht alleine machen. Wir brauchen die Industrie, wir brauchen die Wirtschaft und wir müssen aber parat jetzt stehen, das zu befeuern, dass wir die treibende Kraft sind und damit den anderen die Möglichkeit geben, hier einzuantworten oder eine Logik zu finden, wie wir Startups unterstützen können. Und auch da gehen wir mit den Stadtwerken neue Wege, wo wir versuchen, gerade im Energiebereich Startups finanziell in dieser ersten Phase zu unterstützen. Also wir müssen offener denken, wir müssen schneller werden und wir müssen einfach uns weiter aus diesem Thema heraus investieren. Und das ist, glaube ich, wirklich für den Standort eine historische Chance.
Zu den Startups kommen wir gleich. Sie sind ja ursprünglich angetreten, das Budget der Stadt Wien zu sanieren, waren da auf einem sehr guten Weg. Jetzt haben Sie gesagt, wir müssen im großen Stil investieren. Das heißt auch auf Kosten neuer Schuldenberge.
Berge, von Bergen werde ich wohl nicht sprechen, aber auf Kosten von Investitionen und von Werten und von Themen, die wir abarbeiten. Wenn wir investieren in die Infrastruktur, dann schaffen wir ja etwas. Das sind ja nicht Schulden, die per se als Schulden zu sehen sind, weil wir zu viel im Aufwandsbereich investieren. Und das ist ja nicht investieren, sondern abdecken. Sondern ich gehe davon aus, wenn es uns gelingt zu investieren, dann gibt es natürlich höhere Schulden, die man machen muss, aber den Schulden stehen Werte gegenüber. Und das ist die Logik, die man auch vertiefend zu diskutieren hat und klarzustellen hat. Und man muss auch eines tun, wenn wir in dem Europa hier wirklich eine Chance haben wollen, dass wir sehr anständig umgehen mit den Fragen, wie wir die Finanzierungen in den nächsten Jahren in der EU regeln wollen. Weil wir haben hier eine historische Entwicklung, die sehr geprägt ist von einer vor Jahrzehnten getroffenen politischen Einigkeit zwischen den Ländern, die aber keinen Bezug mehr zur Realität aufweist. Und da muss man überlegen, wie wir das wirklich schaffen können, diesen Investitionssprung vorzunehmen. Und ich glaube, dass gerade Österreich eine Chance hat, hier jetzt zu punkten. Wir haben eine Infrastruktur, und danke für Ihre Wortspende, die in Österreich als auch in Wien auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist, im analogen Bereich. Aber wenn wir jetzt die Chance nutzen, dass wir im digitalen Bereich eben, was die Kommunikationsnetze betrifft, aber was auch Investitionen in den Klimawandel betrifft, nutzen, könnten wir hier eine Vorreiterrolle haben. Und wir sehen sie auch bei den Mobilitätsangeboten. Da sind wir in Europa, in Österreich und in Wien schon relativ weit. Und da kann es damit auch gelingen, Exportthemen neu zu generieren und neu zu befeuern.
Gut, Dankeschön. Frau Fassel, Sie sind nicht nur als Einzige in der, also Ihr Thema sozusagen, die Startups in der Mittelhoffschen Keynote sehr gut weggekommen. Jetzt haben wir auch gehört vom Stadtrat Hanke, dass die Stadt Wien Startups, gerade die in der im Klimawandel aktiv sind oder in der Mobilität, sehr stark fördern will. Jetzt gibt es seit heuer 2 Unicorns in Österreich, also Startups, die mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet worden sind. Has2B, ein Radstädter Startup, hat einen Rekord-Exit hingelegt. Man könnte sagen, läuft. Gibt es da eigentlich noch was zu tun oder ist alles wunderbar in der Startup-Szene in Österreich?
Ich würde sagen, wir sind am Zenit angekommen und wir lassen das Thema Startup jetzt am besten bleiben. Spaß. Ich glaube, das wäre so ein bisschen die typisch österreichische Einstellung zu sagen, super, wir haben 2 Unicorns, wir haben riesen Exits, läuft eh alles. Wir müssen nichts mehr tun, wir müssen nicht mehr investieren, wir brauchen keine Anreize. Ich habe das Gefühl, das ist das, was gerade so ein bisschen passiert, auch aus politischer Richtung. Man sagt, bei uns ist alles super, die Unternehmen können sich entwickeln und man ruht sich auf dem aus, was erreicht worden ist. Fakt ist aber, das ist nice, dass das alles passiert ist und das ist toll und das ist unternehmerisch der Wahnsinn und das ist enorm wichtig für den Standort, aber das kann und soll erst der Anfang sein. Weil ich glaube, was diese Unternehmen und gerade Bitpan und auch GoStudent gezeigt haben ist und auch Has2B und die anderen Startups, die jetzt große irgendwie Finanzierungsrunden aufgestellt haben, Exits gehabt haben, die zeigen, A, sie schaffen Arbeitsplätze, B, sie schaffen damit Wertschöpfung, klarerweise. Und ich glaube, das ist ein erstes wichtiges Signal, dass Startups kein Nischenthema sind und irgendwas, was in einer Garage passiert und irgendwie in einem Hinterhof und irgendwie nice ist, wenn da ein paar junge Leute sich vor den Laptop setzen und irgendwie was coden, sondern das hat tatsächlich Impact. Das hat Impact auf inhaltlicher Ebene, weil spannende Produkte geschaffen werden, die relevante Themen lösen. Beispiel Go Student, das Thema Bildung, wo wir sehr viel Aufholbedarf haben. Das zeigt aber auch, dass es eben das Potenzial gibt, zukunftsorientierte Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich glaube, das war was, was auch in der Keynote super vorgekommen ist, zu sagen, welche Arbeitsplätze will man denn auch fördern? Sind es die, die vielleicht potenziell in der Zukunft nicht mehr so relevant sind? Oder sind es die, die sehr zukunftsfähig sind und die auch in der Zukunft zusätzlich Wertschöpfung generieren? Ich glaube, die dritte Perspektive ist, das ist auch standortpolitisch natürlich extrem relevant, weil wir als Startup-Standort Österreich zum allerersten Mal wirklich international wahrgenommen werden. Und diese Energie jetzt verpuffen zu lassen, wäre das Schlimmste, was wir irgendwie machen könnten. Das heißt, ich würde ehrlicherweise sagen, diesen 10-Punkte-Plan, der präsentiert worden ist, für Deutschland würde ich eins zu eins so für Österreich übernehmen, wenn ich könnte. Ich weiß, da sind ein paar kritische Punkte mit dabei, aber ich glaube, an sich sind das schon sehr, sehr smarte Punkte. Und ich würde sogar vielleicht nicht den Abstrich um den Faktor 10 machen, sondern sagen, bitte wirklich genauso. Weil nur wenn wir jetzt investieren, und da bin ich ja beim Herrn Stadtrat, werden wir schaffen, dass wir in 10 Jahren noch ein relevanter Standort sind.
4 von 10 österreichischen Startups haben sich sehr aktiv eingebracht in der Entwicklung von Lösungen für in der Corona-Zeit sozusagen, um dort Lösungen zu finden, auch wenn nicht alles dann wunderbar gelaufen ist. Aber es war wahrscheinlich nicht die Schuld der Startups. Was können denn traditionelle Unternehmen von diesen Startups lernen, die da so gleich neue Geschäftsfelder erschlossen haben in der Geschwindigkeit? Was gibt's sonst noch für Learnings für die anderen?
Also ich glaube generell gut, dass wir über das Thema reden, weil das ist ein Punkt, wo wir in Österreich auch noch enorm viel Potenzial liegen lassen. Und es tut mir leid, dass ich jetzt wieder ein bisschen die kritische Stimme bin, die irgendwie sagt, was noch nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, wir müssen schon auch die Realität oder den Sinn für Realität haben und echt sagen, wie es denn tatsächlich ist und wo Potenziale sind. Weil ich glaube, und das ist jetzt Kritik oder sagen wir Feedback, das ist ja das Wort, das wir alle lieber mögen an uns alle, ich glaube, wir müssen schon irgendwie ehrlicher zu uns selber sein. In unserem täglichen Leben, in unserem Beruf, mit unseren Teams, als Managerinnen und Manager und einen realistischeren Blick auf die Welt haben und uns nicht damit zufrieden geben, dass eh alles jetzt gerade in diesem Moment super ist, sondern schon auch die kritische Frage stellen, wie wollen wir denn in 10, 15, 20 Jahren leben, nämlich wir und die Generationen danach, weil ich glaube, da, ja, ich sage jetzt nicht, verkacken wir einiges, doch ich habe es gesagt, offensichtlich. ich bin für plakative Aussagen bekannt und ich möchte ehrlicherweise nicht, dass wir in 10 Jahren wieder da sitzen und genau das Gleiche diskutieren, und wir wieder eine Keynote gehört haben, wo uns gesagt worden ist, und vor 10 Jahren haben wir eigentlich alles verpasst. Weil ich meine, das wird jetzt irgendwie unlustig, weil die Diskussion haben wir, glaube ich, schon seit 20, 30 Jahren.
Gut, das haben Sie noch nicht miterlebt, genau.
Aber also Sie sind nicht schuld. Frage nicht beantwortet.
Ne? gut, macht nichts, geht jetzt, können wir vielleicht noch später machen. Ich wollte jetzt aber zum René Tritscher kommen. Also auch ein wichtiges Thema für Startups sind ja die Fachkräfte. René Tritscher ist als Managing Director der ABA, der Austrian Business Agency, einerseits dafür zuständig, Investitionen nach Österreich zu holen. Die kriegt er aber wieder nur, wenn auch genügend Fachkräfte da sind. Und auf der anderen Seite ist es auch sein Job, wieder Fachkräfte nach Österreich zu lotsen. Wie müssen sich die Rahmenbedingungen ändern, dass wir da weiterkommen bei dem Thema?
Ja, vielleicht eingangs. Wir waren ja vor 2 Jahren am Beginn der Corona-Krise damit konfrontiert, dass unser gesamter Geschäftsbereich de facto halbiert wurde. Die internationalen grenzüberschreitenden Investitionen sind um über 50% weltweit eingebrochen. In manchen Industrieländern haben Investoren um 70% weniger als im Vorjahr investiert. Und bei den Fachkräften war es so, dass durch die Reisebeschränkungen plötzlich niemand mehr in ein anderes Land durfte. Das heißt, unser Geschäft, unser analoges Geschäft ist quasi stillgestanden. Wir waren genauso in der Schockstarre wie die internationalen Investoren, haben aber erstens, und das war das Positive für uns, uns radikal digitalisiert. Wir haben sämtliche digitalen und virtuellen Kanäle bespielt, die wir vorher nicht so intensiv bespielt haben. Das heißt, für uns als Agentur, Gemeinschafts mit der Wirtschaftsagentur Wien, war das eine Digitalisierung, die uns langfristig hilft. Aber für Wesentliche ist es ist ja nicht wichtig, dass der Standortagentur gut geht, sondern dem Standort. Wir sehen das als einmalige Chance für Europa, weil es wird ja auf der Metaebene immer vom Zurückholen von Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungsstandorten nach Europa gesprochen. Und wir haben schon gesehen, dass internationale Investoren und Unternehmen, und ich unterscheide da nicht wie der Keynote-Speaker zwischen internationalen Konzernen und Startups, weil meine tiefe Überzeugung ist, dass wir beides brauchen in Österreich. Da haben wir schon gesehen, dass nach einer gewissen Schockstarre dann das Interesse an Standortverlagerungen auch an Europa und an Österreich schon wieder auf dem Radar war. Und für uns sind die letzten 2, 2,5 Jahre eine so intensive Arbeitsphase gewesen wie überhaupt noch nie, weil ich bin da bei meinen Vorrednern. Wir haben jetzt die historische Chance, Österreich überhaupt einmal auf das Radar dieser internationalen Unternehmen zu bringen. Und ich sage es jetzt einmal für Wien gesehen, dass Böhringer Ingelheim am Grünen Berg investiert hat in dieser Dimension, ist ja nicht dem Zufall überlassen, sondern wir müssen diesen Unternehmen auch ein Angebot machen. Zweiter Punkt, Fachkräfte. Wir sehen, dass die Verfügbarkeit von Spitzenkräften, egal ob aus dem Inland, aus der EU oder aus Drittstaaten, ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor in der Standortwahl geworden ist. Wir haben bei jeder zweiten Standortpräsentation von uns die Frage, wie bekomme ich internationale Forscherinnen und Forscher an diesem Standort? Das ist für uns ein wesentliches Argument. Und abschließend vielleicht nur, um die Dimension auch zu zeigen, 3% der österreichischen Unternehmen an der Gesamtzahl sind internationale Unternehmen. Aber die investieren über 50% der Gesamtausgaben in Forschung und Entwicklung. Und allein diese Zahl zeigt, dass es für uns Standort entscheidend sein wird, und in Wien ist das ja allgemein bekannt, das gilt aber auch für andere Regionen, dass wir diese internationalen Unternehmen, seien Startups, seien internationale Konzerne, in Österreich und in Wien brauchen werden, weil die schaffen Wertschöpfung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge und auch die Unternehmen zahlen Steuern. Und ich glaube, da sollten wir alles tun, um diese Intentionen auch zu verstärken. Und ich kann sagen, unser Geschäft läuft eigentlich wieder ganz gut an. Wir konsolidieren uns. Wir haben natürlich viele Vorteile, auch einige Nachteile. Aber ich glaube, dass wir da jetzt international dabei sind. Und da bin ich bei meiner Vorrednerin. Jetzt gilt es wirklich, international präsent zu sein und alle Aktivitäten darauf zu setzen.
Herr Hellmannstein, wie kriegen wir jetzt diese Fachkräfte? Einerseits die Forscherinnen und Forscher, andererseits die Programmiererinnen und Programmierer und auch, jetzt sind wir dann schon bei den Branchen, die sich hier im Saal versammelt haben, alle Medienunternehmen sind auch Technologieunternehmen mittlerweile. Sie brauchen Coder, sie brauchen UX-Designer, UI-Designer, Produktmanager, Datenexperten. Wo bekommen wir die her?
Durch entsprechende Ausbildungsinitiativen, indem wir schon de facto im Kindergarten beginnen und eine gewisse MINT-Affinität bei den Kindern hervorrufen, sozusagen im Sinne eines sich selbstverstärkenden positiven Erfahrungshintergrundes. Und das Ganze sollten wir dann im Schulbereich verstärken. Allerdings müssen wir da aufpassen, und das ist mir wirklich eine große Sorge, dass wir zuletzt wieder eine steigende Dropout-Quote hatten, dass wir nicht junge Menschen verlieren, weil wir es vielleicht mit zu wenig Coaching, mit zu wenig Mentoring-Leistungen versehen. Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen in der Schule halten und ihnen wirklich über einen guten Bildungsabschluss eine entsprechende Lebensgestaltungsperspektive bieten. Ja, und dann bin ich vor allem ein Freund von einer positiven Incentivierung. Ich bin für negative Sanktionierungen, Bestrafungen immer nur als letztes Mittel. Und wir sollten uns doch fragen, ob wir eigentlich genug getan haben, dass wir junge Menschen, die vor einer Studienwahl, Fachhochschule oder Universität stehen, hinreichend incentiviert haben. Wir könnten ja beispielsweise das Lamento sofort einstellen, dass möglicherweise zu viele Menschen, junge Menschen etwas studieren, wo man sich am Jobmarkt nachher schwerer tut. Wir plädieren dafür, dass wir beispielsweise stärker noch in Stipendienprogramme hineingehen, um Jugendliche zu motivieren, naturwissenschaftliche Fächer zu studieren, ja, und sie mit entsprechenden Coaching- und Mentoring-Leistungen ebenfalls zu versehen. Dann brauchen wir klarerweise eine qualifizierte Zuwanderungsstrategie, die hochselektiv ist. Da können wir uns ja an anderen Ländern orientieren, da brauchen wir nichts neu zu erfinden. Kanada, Australien machen das ja sehr gut. Also Bildung und Ausbildung und eine entsprechende qualifizierte Zuwanderungsstrategie. Das ist aber eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung nach meinem Dafürhalten. Das Entscheidende ist, dass wir mit einem anderen Mindset an die Sache herangehen. Dass wir nicht von Bewältigung der Strukturwandels sprechen, sondern dass wir Strukturwandel als Chance sehen. Dass wir uns zum Teil des Strukturwandels machen. Ein interessantes Gedankenexperiment ist, es wird so häufig gesagt, dass die Digitalisierung uns die Jobs kosten würde. Es begann ja mit der Oxford-Studie. Nicht 50% aller Jobs werden durch Digitalisierung auf Sicht von 20 Jahren verschwunden sein. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie die Zahlen für den Robotisierungsgrad vor 10 Jahren weltweit aussahen, dann kommen Sie zu einem ganz bemerkenswerten Ergebnis. Nicht jene Länder, die robotisierungsmäßig führend waren, haben schlecht abgeschnitten. sondern jene, die im Bereich Robotik nichts getan haben. Das heißt, wir müssten heute ja längst die negativen Folgen von Robotisierung, Automatisierung und Digitalisierung sehen, wenn uns das die Jobs kosten würde. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Je stärker wir digitalisiert und automatisiert haben, desto mehr Jobs haben wir geschaffen. Das wird in den nächsten Monaten ein Thema sein, wo die industriellen Vereinigung sich auch öffentlich zu äußern wird, in welchen Bereichen wir erwarten, dass die neuen Jobs entstehen.
Bleiben wir noch ein bisschen trotzdem beim Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Kreativbranchen und in der Medienbranche. Im Interview vor diesen Medientagen hat der Thomas Mittelhoff im Interview mit dem Horizont gesagt, Medienhäuser verfügen über ein nach wie vor knappes und hochwertiges Gut, Inhalte und engagierte Journalistinnen und Journalisten. Dieser Aspekt wird in Medienunternehmen, zumal in Deutschland, oft völlig vernachlässigt. Anders formuliert, die Digitalisierung ist ja nicht nur eine technologische Frage, sondern auch eine Content-Frage. Gerade in einem rohstoffarmen Land wie Österreich sind Kreativität und Innovation wahnsinnig wichtig. Wie managt man denn Kreativität und Innovation?
Sehr gutes und wichtiges Thema, denn Kreativität und Innovation wird ja nicht von Maschinen geschaffen, sondern von den Menschen. Das ist einmal das Entscheidende. Und darum, glaube ich, müssen wir in die Bildung und Ausbildung investieren, aber auch, wie mein Vorredner richtig gesagt hat, in Coaching, denn die Generation, die da heranwächst, und wir alle haben uns mehr denn je in den letzten 1,5 Jahren nach dem Sinn von all dem gefragt. Also diese Sinnsuche ist so entscheidend. Und das heißt, die jungen Menschen einfach nur auf dem Weg zu suchen, ohne sie mit zu begleiten durch Coaching-Programme. Also ich glaube, man muss es einfach weiter noch ausweiten. Welche Kultur kann ich denn schaffen und muss ich schaffen, um Innovation zu fördern? Und einer unserer Unternehmensgründer hat 1956 damals schon auf dem Papier geschrieben, Creativity is the overcoming of indifference. Und ich glaube, das haben wir in den letzten 1,5 Jahren gelernt. Wie kann ich Gleichgültigkeit verhindern? Wie kann ich, dann schaffe ich eine Kultur für Innovation und kann auch was Neues schaffen. Und es ist so vielfältig und da gehört natürlich auch das Thema Führung dazu. Wie müssen wir uns anpassen, um auch die besten Begleiter für diese Menschen zu sein und Führungskräfte zu sein, die auf der einen Seite mit einem positiven Beispiel und als Role Model vorangeht, aber auf der anderen Seite auch eine Kultur schafft und die Strukturen aufbricht, um Innovationskraft zu fördern. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Darum glaub ich an die Kraft der Kollaboration. Denn einer alleine, ein Medienhaus alleine, eine Industrie alleine wird es nicht schaffen, ganz bestimmt nicht, sondern nur die Gemeinschaft wird es schaffen, diesen Hebel auch umzulegen.
Sie glauben auch an die Kraft von Diversity. Was meinen Sie damit genau und wie schafft man das mit einer Quote oder wie geht das sonst?
Diversity hat ja viele Facetten und betrifft Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Wir haben in Deutschland und auch wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen, also 55% unserer Revenues fallen in die Personalkosten. Wir haben am Standort Düsseldorf 40 Nationalitäten arbeiten, also von überall aus der Welt. Und das ist uns wirklich, wirklich schwer gefallen, weil, wie wir heute schon gehört haben, die Grenzen waren geschlossen. Wir haben die Menschen nicht aus Australien, Südafrika, USA zu uns nach Deutschland bekommen. Das heißt, wir haben aber Möglichkeiten und Programme ins Leben gerufen, die Equality auch weiter fördern, die Chancengleichheit mit No-Limits-Programmen ins Leben rufen. Ich persönlich habe das Thema Chancengleichheit für Frauen seit 10 Jahren sehr intensiv begleitet, als ich mein zweites Buch veröffentlicht habe, 2011. Welche Strukturen muss ich schaffen im Unternehmen und welche Kultur muss ich schaffen, dass Frauen auch Familie und Beruf vereinbaren können? Was muss die Politik dazu tun, dass jedes Kind, das ist auch in Wien ein Novum, das gibt's in Deutschland nicht, dass jedes Kind einen Kindergartenplatz zur Verfügung hat. Das heißt, die Familien müssen sich selbst organisieren und schauen, macht das für mich dann eigentlich Sinn, wenn ich 40 Stunden die Woche oder noch mehr arbeite und gleichzeitig das Geld 1:1 einer privaten Kinderbetreuung ausgebe. Also Politik, Wirtschaft und Gesellschaft muss ihres dazu beitragen, dass wir weiter nach vorne die Strukturen und Kulturen schaffen, dass auch mehr Frauen bereit sind, aus der Komfortzone rauszugehen und den Weg mit Familie und Beruf miteinander auch zu vereinen. ich bin immer ein Freund von positiven Beispielen und nicht von gesetzlichen Quoten und Regelungen. Ich hätte mir auch gewünscht, als ich 2011 das Buch geschrieben habe und damals schon das Thema demografischer Wandel, das, da komme ich ja her. Damals war ich Chief Financial Officer. Das heißt, mich hat eigentlich nicht bewegt, wie kommen mehr Frauen in Führungspositionen, sondern vielmehr, was passiert mit der Wirtschaft, wenn wir dieses Potenzial der Frauen nicht berücksichtigen, weil der demografische Wandel und der Kampf um die Talente im vollen Gange ist.
Ist auch Ihr Thema als Gründerin von Female Founders. Sehen Sie das ähnlich wie die Frau Heiß oder haben Sie da schon eine andere Position aus Ihrer Generation heraus?
Also ich wünschte, ich hätte irgendwie eine andere Position, weil ich studiert habe und Mitte 20 war oder Anfang 20, habe mir gedacht, was soll diese Diskussion über Diversity und irgendwie Feminismus? Es ist doch eh schon alles gleich und alles ist equal. Ich bin in der harten Realität angekommen, wie vielleicht auch einige im Raum. Es ist nämlich de facto nicht so. Also wir haben es ja mit Female Founders nicht nur mit weiblichen Gründerinnen zu tun, die jeden Tag, gerade wenn es um Finanzierung geht, mit einem massiven Bias und einer massiven Benachteiligung konfrontiert sind. Man muss sich vorstellen, 91%, also echt 9-1, des privaten Kapitals in Europa geht in rein männliche Teams. Das heißt, schwierig. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit weiblichen Führungspersonen. Und was die uns tatsächlich tagtäglich erzählen, was sie an strukturellem, sehr offensichtlichen, manchmal verstecktem Sexismus, Benachteiligung und auch wirklich Demütigung erleben, ist ein Wahnsinn. Und ich verstehe es dann tatsächlich, dass Frauen sagen, es interessiert mich nicht, dass sie mit dem aussetzt, sie machen was anderes, gründen vielleicht ein Ein-Personen-Unternehmen, wollen sie aber nicht um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, sondern wollen einfach klein bleiben. Oder sie sagen, okay, ich steige aus diesem Kreislauf aus und mache keine Führungskarriere in einem Unternehmen. Und ich glaube, da bin ich ganz bei Ihnen, da geht uns so viel wirtschaftliches Potenzial verloren, das ist einfach absurd. Das ist wirklich absurd.
Wir müssen ein bisschen Zeit einsparen, weil wir später gestartet sind. Deswegen möchte ich zum Schluss noch über die ganz konkreten Rahmenbedingungen der Medienbranche, der Werbe- und Kommunikationsbranche sprechen und einfach nochmal fragen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für eine ganz konkrete Maßnahme, was wäre das, um den Medien- und Werbestandort Wien zu verbessern, Herr Präsident Ruck?
Okay. Ja. So, Werbe- und Medienstandort Wien, 12.000 Firmen, entsprechende Wertschöpfung. Was ich mir wünschen würde, wäre Rahmenbedingungen zu schaffen, die in einer anziehenden Konjunktur Wettbewerbsgleichheit schaffen, also zwischen digitalen Unternehmen und zwischen analogen Werbeunternehmen, dass man Steuergleichstellungen schaffen. Da gibt es erste Schritte dazu. Die sind aber im Grunde genommen wirklich erste Schritte. Ich würde mir auch wünschen, wenn ich einen zweiten Wunsch habe, dass wir Restriktionen, also wir wissen alle, dass es Werberestriktionen für Tabakwaren gibt. Es sind im Gespräch Restriktionen für andere sogenannte ungesunde Genussmittel. Also dass man darüber nachdenkt, was Restriktionen in einem Markt bedeuten. Das wäre ganz kurz so die Wünsche, die ich
habe. Okay. René Tritscher?
Ja, ich habe eingangs vom Standortwettbewerb um die besten Unternehmen international und um die Spitzenkräfte gesprochen. Und wir haben im Filmbereich, den wir auch betreuen dürfen, eine Thematik, dass wir mittlerweile ja bei den internationalen Produzenten mit Walter Ruck hat's angesprochen, digitalen Plattformen wie Netflix verhandeln, ob die in Wien, Budapest, Bratislava, Amsterdam oder Berlin drehen. Und wir sehen international bei den Gesprächen, dass es in vielen Ländern Investitionsanreize gibt, wenn internationale Serviceproduktionen in diesem Land einen Drehort aussuchen. Und da geht es nicht nur um den neuesten James Bond, um eine Sequenz in einem James Bond-Film zu haben, sondern da geht es mittlerweile in jeder zweiten, dritten Produktion darum, wo wird in Europa gedreht. Und da würde ich mir vielleicht nach dem Vorbild der Investitionsprämie auch eine Investitionsanreiz steuerlicher Art für internationale Filmproduktionen wünschen. Warum? Weil das wirklich zusätzlichen Mehrwert für den Standort schafft und die Betonung liegt auf zusätzlich. Das wäre wirklich zusätzliches Geld, nicht nur in internationale Werbewirksamkeit, sondern da kommen ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mehrere Monate oft nach Wien oder in andere Regionen. Das würde aus meiner Sicht auch volkswirtschaftlich positive Mehrwert schaffen.
Macht das dann auch Werbung für den Standort Österreich? Also kommt es vor, dass die Leute einen Film sehen, der in Österreich spielt und sagen, da würde ich arbeiten? Oder ist das mehr Fantasie?
Also das ist überhaupt keine Fantasie. Wir, unser Büro haben ja gegenüber von der Oper und unser Einstiegsgespräch bei internationalen Investoren ist immer das Thema, dass viele internationale Investoren den James-Bond-Film gesehen haben oder Mission Impossible mit Tom Cruise gesehen haben, wo der sich von der Außenfassade abgeseilt hat. Und das bleibt schon in den Köpfen der Menschen drin. Das hat einen enormen Werbewert. Wir sehen ja auch, dass das James-Bond-Museum beispielsweise in Sölden massiv besucht wird. Das hat einen Werbeeffekt, aber ich sage immer dazu, Österreich ist natürlich ein Tourismusland, aber, und das vielleicht abschließend noch, was auch kaum bekannt ist, was man international auch stärker in den, vor den Vorhang holen sollte, 15% des BIPs hängen am Tourismus, aber knapp 30% an der industriellen Produktion. Und auch das ist ein Thema, das wir, glaube ich, international noch viel stärker vor den Vorhang holen sollten.
Dann lächelt der Herr Helmenstein. Wir bleiben aber kurz beim Thema Film. Herr Stadtrat Hanke, es gibt ja das Thema, am Hafen Wien könnten sehr moderne Filmstudios entstehen, mit modernster Technologie, aber auch nachhaltig gebaut. Wie schaut es denn da aus? Können Sie uns was verraten? Wann gibt's Wien Hollywood?
Das wird dauern, aber was schneller gehen wird, dass wir momentan mit einer Reihe von privaten Unternehmen im Kontakt sind, die sich im Hafen Wien ansiedeln wollen und hier zum Thema Produktion einen Beitrag liefern wollen. Da müssen wir natürlich auch wiederholt am Boden der Realität bleiben. Also bei den ganz großen Produktionen haben wir keine Chance. Da gibt's wirklich Modelle, die sehr, sehr weit gehen. Und das ist ja wie ein Wanderzirkus, der quer über die Welt geht und immer wieder weiter wandert. Da bin ich auch für einen realistischen Zugang. Aber wir müssen zumindest der Kreativwirtschaft in Wien einen Raum geben. Und das können wir an dem Standort gut tun. Und wenn ich mir was wünschen könnte, um dort auch ein bisschen mitzutun, also ich würde mir wünschen, dass es uns noch leichter fallen möge, in der Zukunft die besten Köpfe nach Wien schneller zu bekommen. Ja, das ist unbedingt notwendig. Wir sehen eben Fachkräftethemen, die jetzt schon wieder genauso groß waren und sind wie vor der Krise. Und wir müssen hier noch enger zusammenarbeiten. Ich glaube, wir sind uns da einer Meinung, aber da müssen auch die Rahmenbedingungen einfach noch einmal nachjustiert werden. Weil dann haben wir wirklich eine tolle Chance. Wir sind Universitätsstandort, wir haben 200.000 Studierende, aber wir müssen schauen, dass sie danach da bleiben und wir müssen schauen, dass die besten Köpfe dann auch diese guten Ideen bei uns umsetzen. Und vielleicht auch nur abschließend, ich freue mich sehr, dass wir zum Beispiel mit Journalisten sehr eng zusammenarbeiten können, weil wir Projekte unterstützen, die journalistischen Mehrwert bringen und neu sind. Und das machen wir für die journalistische Idee im Markt und das machen wir dann auch für die Umsetzung. Und das sind, glaube ich, so Möglichkeiten, wie wir auffordern können, möglichst viele sich in die Selbstständigkeit ein Stück weit vielleicht hineinzubewegen, aber mit einem Risiko, das ein Stück weit beschränkt ist und wo wir wiederholt als Politik ein Stück den Rahmen aufgeben, gemacht werden muss es eh von anderen. Also in der Form werden wir versuchen, ganz massiv auch in den nächsten Jahren diese Themen im journalistischen Bereich zu forcieren.
Können wir das vielleicht ein bisschen konkretisieren, weil das wäre dann zum Abschluss was Positives für die Damen und Herren hier im Saal, aber auch die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben ja Geld bereitgestellt in einem Topf, einen Innovationstopf sozusagen, wo sich etablierte Medienhäuser, aber auch kleine Medien-Startups Geld abholen konnten für Innovationsprojekte. Habe ich es jetzt richtig verstanden? Das geht in die Verlängerung und wird es noch, können Sie jetzt ein bisschen konkreter sagen, wie viele Jahre, wie viel Geld?
Wir machen das jetzt schon das dritte Jahr, haben immer wieder zweimal im Jahr einen eigenen Call, den wir ausrufen. Das werden wir in die Verlängerung schicken für die nächsten drei Jahre, weil ich einfach glaube, dass wir hier die Möglichkeit haben, den Wiener journalistischen Standort zu stärken und da neue Ideen zu bringen. Und ich darf Sie alle einladen, Wirtschaftsagentur Wien. Wir kommunizieren da sehr eng und sehr intensiv und das sind über 3 Millionen, die wir pro Jahr hier aufstellen und das werden wir in der Zukunft auch tun. Da kann jeder mit seiner guten Idee kommen und die wird unterstützt, die Idee. Und es wird aber dann auch für die Umsetzungsschritte auch Geld zur Verfügung gestellt. Immer in einem vernünftigen Mix. Nicht nur die Stadt muss liefern, sondern es muss auch der Betroffene sich klarerweise ins Risiko bewegen. Aber da das ist genauso diese neue Art der Zusammenarbeit, die ich glaube so wichtig wird hier am Standort, dass wir einfach zeigen, dass wir diesen Schulterschluss mit anderen beherrschen und dass wir da willens sind, neue Wege zu gehen.
Dankeschön. Das ist natürlich jetzt nur für die Medienhäuser in Wien. Es sind sicher, wir sind ja da im Scheinwerferlicht, Kollegen, meine Freunde von den Bundesländerverlagen auch da. Für die gilt das leider nicht, nehme ich an, außer vielleicht für ihre Wiener Dependance. Aber die Forderungen von Präsident Ruck und die Forderungen von René Tritscher, die würden ja dem gesamten Medienstandort Österreich zugutekommen. Insofern versuchen wir jetzt eine kurze Punktlandung zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Möge die Mission Impossible gelingen und es nicht nur ein lustiger Film sein, ein spannender, sondern mögen wir dann doch noch die Kurve kratzen, vielleicht 10 Jahre zu spät, aber war sehr schöne Worte vom Herrn Helmenstein. Das kann gar nicht sein, dass wir das schon verpasst haben, weil die Halbwertszeit in der digitalen Welt beträgt ja mittlerweile ein Vierteljahr, ungefähr 3 Monate, dann ist schon wieder alles anders und alle Regeln sind anders. Insofern werden wir das noch hinkriegen. Vielen Dank.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt.